Darmkrebs erkrankt ist im Juli 2018 oder erkrankt war. Sie konnte den Krebs heilen und ich finde die Geschichte wieder sehr spannend und freue mich, dass auch sie offen und ehrlich über die Erkrankung gesprochen hat und ich denke, dass jeder von euch was mitnehmen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen auf meinem Podcast, Andrea.
Hallo.
Schön, dass du dich gemeldet hast. Ich freue mich.
Und, ich mich auch. Vielen Dank.
Ja, gerne. Ich würde mal auch gleich sagen, dass wir starten und du erzählst von dir.
Okay. Was soll ich denn alles erzählen?
Ja, erzähl mal. Ich weiß, dass du Coaching machst mit Pferden. Mehr weiß ich nicht. Bist du selbst krebserkrankt? Arbeitest du mit Krebskranken? Mhm. Wie stehst du in Bezug dazu? Erzähl doch mal, bitte.
Also ich bin selber an Krebs erkrankt und zwar im Juli 2018. Mhm. Ist es eigentlich durch einen Darmverschluss ist man dann bei einer Notoperation dann eben draufgekommen, dass ich einen sehr, sehr großen Tumor eben im Darm habe und dass es Darmkrebs ist. Und bin dann eben den üblichen Weg sozusagen gegangen, der relativ schweren und langen Operation. Und weil Lymphknoten betroffen waren, war dann eben eine adjuvante Chemotherapie notwendig. Die habe ich dann 6 Monate lang gemacht. Und mit allen Nebenwirkungen, die es da in dem Zusammenhang mit Oxaliplatin gibt, also sprich Polyneuropathie, also Kribbeln in den Fingern, Gefühlsverlust in Fingern und Fußsohlen, Gleichgewichtsverlust und so weiter und so fort. Und war dann auf Reha, die mir gut getan hat, habe dann wenige Monate darauf einen Lungeninfarkt gehabt. Der Lungeninfarkt ist dadurch entstanden, das ist sehr ungewöhnlich gewesen, weil der Schlauch meines Portacuts hat sich abgespalten und abgelöst und ist über die Herzkammern in die Lunge gedrungen. Und da sagen die Mediziner, kommt sehr selten bis gar nicht vor und erklärt im Nachhinein die Probleme des Chemotherapieflusses bei jedem Mal bekommender Infusion, weil da gab es immer große Probleme mit dem Anstechen des Portacuts und ich konnte immer nur in einer bestimmten Position den Arm halten, damit die Chemo fließen hat können. Und man vermutet, dass sich dann über die Zeit, über die Monate einfach dieser Schlauch des Portacuts abgerieben hat am Schlüsselbein und dann irgendwann sich auf Wanderschaft begeben hat und da dann auch nicht in der Herzkammer zum Stehen gekommen ist oder zum Liegen gekommen ist, sondern noch munter fröhlich weitergewandert ist bis in die Lunge. Und das war dann nicht ganz so fein. Das war dann
ja Wahnsinn. Damit. Ja, absolut. Das ist ja Wahnsinn, also was alles für Sachen gibt und die Krebspatienten oder Patienten alles wegstecken müssen, weil irgendwie die Ärzte doch nie so richtig schauen manchmal. Wenn man sagt, man hat Schmerzen oder funktioniert was nicht, ist immer wieder erschreckend.
Sie ja, waren Wahnsinn. Halt da, im Nachhinein waren sie wirklich sehr, sehr gut und sehr aufmerksam, weil ich hatte an dem Tag ein Stimmbildungsrhetorikseminar. Und habe mir irgendwie gedacht, ich habe schlecht geatmet oder schlecht gesessen oder so irgendwie, weil ich angefangen habe, wie so Muskelschmerzen zu bekommen. Ja? Und parallel hat mir aber abwechselnd auch der Portacut wehgetan. Und das war sehr diffus einfach. Und
hallo? Jetzt warst du kurz weg, aber schauen wir mal.
Okay. Also nach 2 Tagen habe ich im Krankenhaus dann angerufen, bin dann hingefahren und die waren dann, muss ich sagen, wirklich die Chirurgen haben sich da mit den Onkologen eigentlich gut abgestimmt und die Onkologen waren eigentlich die, die gesagt haben, na, da schauen wir jetzt genauer hin. Mhm. Und aufgrund auch der Atembeschwerden und so haben sie das dann mit verschiedenen Tests, Blutabnahmen und Computertomographie und so weiter ganz, ganz, ganz gut dann eingrenzen können. Und dann war es, nachdem zuerst, wahrscheinlich sind es nur Muskelschmerzen, wurde es dann doch eigentlich eine Lungenembolie und daraus ein Lungeninfarkt. Ja. Mhm. Und diese OP war für mich gefühlt noch viel dramatischer als die erste, weil die erste habe ich einfach in Vollnarkose natürlich nicht mitbekommen und war noch so, okay, Darmverschluss, naja, gut, ist halt jetzt, ja, mhm. Blöd, aber ist so und die werden mir schon helfen, ja. Mhm. Da wusste ich noch gar nicht so, was auf mich zukommt, aber diese Geschichte ist dann über eine Angiografie basiert und da erlebt man alles bei vollem Bewusstsein und macht dann wirklich sehr, Ja, das war wirklich ein sehr, sehr schwieriger Eingriff, weil wirklich nichts funktioniert hat und ich habe da wirklich eigentlich eine Nahtoderfahrung gemacht. Also ich bin einfach überzeugt davon, dass ich das nur also die körperlichen Schmerzen eigentlich nur geschafft habe, weil ich mich da wirklich ein bisschen auf eine andere Ebene begeben habe, die nicht unbedingt von dieser Welt war. Und der leitende Radiologe hat dann am Schluss auch zu mir gesagt, also Sie haben eine mentale Kraft von wo auch immer, die Sie hatten, aber Sie haben mich eigentlich diese Operation schaffen lassen. Ja.
Ja, Wahnsinn. Das ist
Also
ja tief beeindruckend.
das war das dramatische Finale irgendwie.
Also gratuliert dir, also was heißt gratuliere? Es ist wirklich Wahnsinn, was man immer wieder für Geschichten hört. Bist du noch dran? Weil ich
Ja,
gerade.
ich bin da. Ich bin hier.
Das ist, was mich da interessiert, ist, du bist Coach. Warst du vorher schon Coach? Hast du da auch mit Sachen gearbeitet, also
Nein,
mit Techniken oder bist, ja?
ich bin im echten Leben, so wie ich immer so schön sage, Marketingleiterin bei einem Medienunternehmen, bei einem Radiosender, und habe die Lebens- und Sozialberaterausbildung berufsbegleitend begonnen vor einigen Jahren. Und stehe sozusagen in diesem Bereich in Wahrheit am Anfang, ja. Möchte das aber einfach gerne mal aufbauen und ausbauen sozusagen, weil das etwas ist, was ich kennengelernt habe und was mich sehr, ja, sehr erfüllt und sehr begleitet und ich einfach irgendwann festgestellt habe, das ist ein sehr guter und richtiger Weg für mich. Und ich glaube schon, dass mir da einige Techniken, sage ich jetzt mal, geholfen haben. Ja, ich habe auch so ein bisschen, ja, ich glaube einfach auch daran, dass wir nicht alles auf dieser Welt und in diesem Universum erklären können. Ja, ich glaube einfach, dass es da gewisse Dinge gibt, die jedem Menschen individuell helfen, auch seine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Und ich habe schon das Gefühl, dass es einfach für mich ganz persönlich sehr viele Schutzengel gibt, ja, mit denen man auch die Möglichkeit hat zu kommunizieren. Und das ist ein bisschen was ich da einfach getan habe, ja. Also mich sozusagen mental einfach auf andere Ebenen zu begeben, um damit fertig zu werden. Und das hat mir sicher auch während der Chemotherapie geholfen. Bin auch an diese Chemotherapie sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr ruhig und sehr besonnen herangegangen im Sinne von, ich brauche das jetzt einfach, weil das ist gut für mich und das hilft mir wieder gesund zu werden, was paradox ist, weil man sich Gift in den Körper gibt, um gesund zu werden. Ich habe aber dann irgendwann begonnen, eigentlich bei dem zweiten Mal, nachdem ich eigentlich wusste, was das beim ersten Mal mit mir macht und mich doch sehr verändert hat, zumindest in den ersten Tagen. Ich hatte immer einen 3-Wochen-Zyklus. Und die erste Woche war immer die schlimmste. Die dritte Woche habe ich immer meine Partywoche genannt, weil da bei den ersten Zyklen praktisch alles wieder möglich war, in meinem Alltagsleben. Und ich habe begonnen, beim zweiten Mal eine irrsinnige, ja, eine Art Panik vor dieser Flasche aufzubauen, vor dieser Chemoflasche, wo die Chemotherapie drinnen war. Und habe da dann gemeinsam mit einem Psychotherapeuten in dem Fall, der während meiner Ausbildung auch Vorträge gehalten hat, daran zum Beispiel gearbeitet, das zu visualisieren, ja, also mit vielen Visualisierungstechniken zu arbeiten und direkten Kontakt mit der Flasche aufzunehmen und mit ihr einfach zu sprechen. Und habe da schon sehr viele Techniken oft angewandt oder auch mich mit dem Thema Angst beschäftigt. Und ich glaube, dass auch Angst ein wichtiger Part ist, den man lernen darf anzunehmen. Ja, also das ist Angst versuchen wegzuschieben und sich ihr nicht zu stellen, sondern die Angst ist einfach ein Teil von uns und die gehört dazu. Wichtig ist nur, sie ein bisschen kontrollieren zu können. Und da gibt es schon einige Techniken, wie man sich helfen kann. Und das ist das, wo ich einfach glaube, dass da auch in Zukunft meine Stärken sind, dass ich auch gerade in der Beratungs- und Coaching-Tätigkeit auch mit Krebspatienten durch meine eigenen Erfahrungen ihnen wiederum ganz anders zur Seite stehen kann, als es vielleicht jemand kann, der diese Erfahrung bei sich selbst nicht gemacht hat.
Auf jeden Fall. Also ich weiß ja auch von diesem übers Live-Coaching. Ich habe es selbst nicht gemacht, aber Ja, durch die Laura Marlina Seiler. Ich kenne halt auch Techniken. Ich habe es mir quasi, ich bringe es mir selber bei oder arbeite da auch dran und merke aber selber, wie sich da einiges geändert hat. Ich glaube auch, habe ja auch schon Themen, das im Podcast gehabt, an die Spiritualität. Und im letzten Gespräch, im gerade aktuellen, sind wir auch drauf gekommen, klar, dass so ein großer Einschnitt im Leben, egal welcher, ob es jetzt Krebs ist oder ein anderer gesundheitlicher oder ein anderer persönlicher Schock, dass der oft einen wirklich dahin führt. Nicht unbedingt, aber es kommt oft dazu und man erlebt wirklich Wunder, würde ich wirklich sagen. Also ich glaube auch sehr an
Ja, das.
Selbstheilungskräfte und damit würde ich jetzt nicht sagen, wer nicht gesund wird, hat keine Selbstheilungskräfte. Ich glaube auch,
Nein, gar
das
nicht.
ist auch gefährlich sicherlich, aber es gibt da einen Weg, den man finden kann. Und jeder findet auch seinen Weg auf seine Art und Weise, ganz
Das glaube
sicher.
ich auch. Und man darf ihn auch niemanden aufs Auge
Nein.
drücken oder so. Ich habe einfach gelernt über viele Jahre davor. Ich habe eine liebe Bekannte, ich sage immer so eine Engelsfreundin irgendwie, die mich so ein bisschen daran angeführt hat, sozusagen eine Kommunikation mit den Engeln so auch zu haben.
Hallo?
War
Hallo?
selten da jetzt
Jetzt warst
dann,
du wieder
aber ich,
kurz weg. Entschuldigung. Ja,
ja,
ich habe
geht.
das. Ja,
Ich
okay.
war nie in meinem Leben ein esoterischer Mensch, ja, oder habe da jetzt irgendwie, ich weiß es nicht, ja, Götter und Heilige besungen oder sonstiges, ja. Aber habe mir immer gedacht, es gibt irgendwie etwas, was man nicht erklären kann. Und bin einfach mittlerweile dazu übergegangen zu sagen, also ich möchte mich auch nicht mehr dafür
Ja.
rechtfertigen, dass ich mir einfach denke, es gibt etwas. Es existiert etwas, was auch immer das ist, das darf jeder für sich entscheiden.
Ja.
Ich möchte auch niemanden sozusagen aufs Auge drücken
Ja.
und da irgendwie jemanden davon versuchen zu überzeugen, aber ich glaube einfach, dass es oft eine Stütze sein kann und eine Hilfe sein kann, woran man sich auch mal festhalten kann. Und wenn man da einfach sagt, oder so wie ich gerade dann überhaupt bei diesem Lungeninfarkt, bei dieser Operation da gelegen bin und also ich konnte in Wahrheit nicht liegen, ich konnte 2 Tage lang nicht mehr liegen, ja, ich habe im Sitzen geschlafen, weil Liegen nicht möglich war, weil ich keine Luft bekommen habe und dann sagen die zu mir, ich muss mich jetzt da hinlegen in dem OP und ich habe gesagt, wie soll ich das machen, ich kann das nicht, ja, ich krieg keine Luft mehr und sie sagen, aber ich musste das tun und da habe ich mir das erste Mal gedacht, okay, da stellt sich jetzt irgendwie eine Macht einfach drüber, der Körper, der Geist, wie auch immer und hilft mir, ja, und ich habe dann wirklich angefangen, einfach ja, mit sozusagen mit den Engeln zu reden, im Sinne von helft mir und beschützt mich und gebt mir irgendwie Kraft, ja. Und ich glaube auch nicht, dass man das muss man nicht begründen, das muss man nicht erklären. Wenn es hilft, dann hilft es, ja. Was eben absolut nicht heißt, also no, ich bin ein großer, ich vertraue der Schulmedizin durchaus, ja, weil ich persönlich ich glaube daran, dass diese Chemotherapie notwendig war und sie mir geholfen hat, in dem Moment auch mein Leben zu retten. Und ich hätte es ohne der Schulmedizin mit einer Operation nicht geschafft. Ich wäre an einem Darmverschluss gestorben. Ja? Aber ich finde einfach, wir sollten da auch aufhören, immer das eine und das andere auszuschließen. Ich finde, es darf einfach alles sein und was hilft, hilft letztlich. Ja? Und ich würde jetzt niemals in einer Coaching- oder Beratungseinheit oder wenn jetzt ein Klient zu mir kommt und sozusagen die Bitte äußert, ihn durch eine Erkrankung oder durch die Erkrankung eines Angehörigen zu begleiten, sozusagen meinen Weg oder meine Ideen da aufoktroyieren wollen, dann wäre ich auch kein guter Berater oder Coach. Ja? Aber wenn jemand sagt, hey, ich habe Interesse daran, ich möchte es hören, dann würde ich meine Erfahrungen einfach mitgeben. Ja? Und es gibt herkömmliche Coaching-Techniken aus unterschiedlichen Bereichen, genauso wie aus NLP und Co., die es wert sind, sich anzuschauen und anzuwenden. Und das ist so wie bei allem. Ja, ein Aspirin wirkt vielleicht auch nicht bei jedem gleich. Und so wirkt eine Technik aus dem Beratungskontext auch nicht bei jedem Menschen gleich. Ja. Und da darf man genauso seinen Weg finden. Aber ich habe einfach gelernt, dass es da einen großen Werkzeugkoffer an Möglichkeiten gibt. Ja. Und wenn man da aus dem Vollen schöpfen kann, dann ist das sehr, sehr hilfreich in vielen Situationen des Lebens.
Ja, natürlich. Also das ist ja auch immer wieder Thema in meinen Sendungen oder in meinen Gesprächen. Und ich kenne mich da ja auch ein bisschen aus, deswegen weiß ich, wovon du sprichst. Natürlich weiß es nicht jeder, aber was letztendlich zählt oder die Quintessenz daraus ist ja auch immer dieses ganzheitliche Denken, egal wie, also auch Schulmedizin und ja, Alternativmedizin hat so einen Negativ-Touch. Ich sage jetzt mal pflanzliche Medizin oder so ist miteinander und nicht gegeneinander. Es geht sicherlich ganz sicher darum und dann sicherlich noch diese psychologische Komponente. Ich sage immer, Körper, Geist, Seele gehört einfach zusammen und auch die Schulmedizin und die unterstützende komplementäre Medizin einfach. Darum geht es ja auch. Dass, ich habe zum Beispiel die Erfahrung, dass leider in der Schulmedizin das oft vergessen wird, das Unterstützende. Und ich kann nur hoffen, dass das mehr kommt und dass die ärztliche Ausbildung auch mehr in die Richtung geht. Aber schauen wir mal, was passiert. Jetzt muss ich nochmal zurückkommen, als du die Diagnose erhalten hast. Wie hat der Arzt reagiert? Hast du dich gut aufgehoben gefühlt? Wir sind alle in einer Schocksituation, wenn wir erstmal die Diagnose bekommen. Darmkrebs ist ja auch nicht, da gibt es, glaube ich, auch Unterschiede. Ist ja auch unterschiedlich heilbar. Wie war das? Wie war der Moment?
Es war insofern ganz eben schon 4 Tage lang Beschwerden und Probleme. Und bin dann am Tag 4 zu meinem Hausarzt gegangen, der eigentlich durch simples Abdrücken meines Bauchs gemeint hat, das könnte ein Darmverschluss sein, mit dem, was ich ihm da jetzt berichte. Mhm. Und bin dann ins Spital gefahren, in die Notaufnahme, ins Krankenhaus und habe dort den Zettel mit der Überweisung abgegeben. Und die Schwester dort sagt zu mir, also Sie wollen jetzt einen Darmverschluss haben. Und ich habe sie angeschaut und habe gesagt, also von wollen kann einmal überhaupt keine Rede sein, aber mein Hausarzt meint das. Ja? Und es wäre schön, wenn es mich jetzt untersuchen würde. Das ging dann da 2 Stunden lang hin und her mit Röntgen und mit allem Möglichen und Blutabnahmen. Und im Endeffekt wurde ich dann nach 2,5 Stunden nach Hause geschickt. Sie können nichts finden und gegen die mittlerweile aufkommende Übelkeit, also ich war kurz vorm Erbrechen, was, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, beim Darmverschluss 5 vor 12 bedeutet, ja, haben sie mich dann nach Hause geschickt mit Tropfen gegen die Übelkeit und einem Abführmittel. Und da bin ich dann nach Hause und habe das alles genommen, habe nach Stunden wieder ein Abführmittel genommen und das hat alles nicht gewirkt. Und in der Früh am Morgen sagt dann mein Freund zu mir, der nicht in Wien war, ich möge doch jetzt bitte eine Internistin aufsuchen, weil so geht das nicht mehr weiter. Das habe ich dann getan. Die hat dann wieder ein Röntgen im eigenen Haus veranlasst und hat dann gesagt, okay, das ist ein akuter Darmverschluss und sofort ein Bett in einem Spital. Die hat mir dann in einem ganz anderen Krankenhaus ein Bett organisiert. Da sind dann diverse Untersuchungen angelaufen. Und die waren dann über den ganzen Nachmittag verteilt. Insofern komisch, als dass dass dort irgendwie nie wirklich jemand mit mir gesprochen hat. Ja. Ich habe das dann in dem ersten Moment als sehr seltsam empfunden und sehr komisch bewertet. Und es war irgendwie ständig der Chirurg da und hat diese Möglichkeit, jene Möglichkeit geschildert. Ich habe im Nachhinein es dann verstanden. Im Nachhinein habe ich dann nämlich erfahren, dass es wirklich eben sehr diffus auf den Bildern alles ausgesehen hat und dass sie alle Möglichkeiten sich wirklich überlegt haben, wie man da jetzt operieren könnte. Und ich habe dann auch festgestellt, Chirurgen sind nicht immer die besten Kommunikationsexperten. Aber für mich war dann so der Punkt, dass ich gesagt habe, sie müssen es auch nicht sein. Sie müssen ihr Handwerk im OP verstehen. Und es war dann auch so, dass sie mit einer völlig anderen Ausgangslage reingegangen sind mir gegenüber. Sie haben zu mir gesagt, sie gehen laparoskopisch rein. Ich habe dann auch viele, viele Tage danach erfahren, das hatte der Chirurg niemals vor. Er war so erfahren genug, dass er schon alles Weitere in Wahrheit vermutet hatte. Mhm. Aber um mir eine gewisse Sicherheit und Stütze zu geben. Und ich sage im Nachhinein, es war genau richtig. Ja. Und ich bin dann eben operiert worden und bin aufgewacht auf der Intensivstation und habe im ersten Mal überhaupt nicht gewusst, was diese 27 Schläuche da bedeuten. Hatte auch die Sorge, dass ich ein Stoma bekommen hatte aufgrund dieser ganzen Schläuche. Das war dann aber nicht der Fall. Und er kam einfach nur zu mir und hat gesagt, hey, es ist alles gut gegangen. Er hat meinen Darm auch wieder zusammennähen können und es passt alles. Und ich habe dann überhaupt nicht weitergemacht. Und irgendwie war nur, wir müssen auf den histologischen Befund warten. Und für mich war das so, ja, warten wir halt auf irgendeinen Befund. Okay, ja. Und Die wussten natürlich die Ärzte rundherum schon, also wissen, aber wenn man genug Erfahrung hat und mir da etwas entnommen wurde, dann war nahezu klar, was das ist, ja. Sie waren aber natürlich in dieser Situation nicht berechtigt, mir das zu sagen, ja, ohne dem ausreichenden histologischen Befund, ja. Und der kam erst eine Woche später. Und eine Woche später kam die Ärztin zu mir ins Bett. Ich habe gerade wieder annähernd feste Nahrung nach einer Woche bekommen. Und sie hat sich hingesetzt und gesagt, Frau Heidrich, wollen wir uns in ein Zimmer zurückziehen? Und ich habe gesagt, nein, passt wunderbar hier, ich möchte hier sitzen bleiben. Und dann sagt sie, also wir haben jetzt den Befund und es ist ein Tumor. Und da ist für mich die Welt stehen geblieben. Also da ist ein, ich habe einen Text dazu geschrieben, also besser gesagt, ich habe ein Buch dazu geschrieben, das auch hoffentlich bald veröffentlicht wird, wo ich auf sehr ehrliche, authentische, aber auch durchaus humorvolle Art und Weise eben diese ganze Geschichte von mir schildere. Und da habe ich mich wie in einem Vakuum befunden. Und ich weiß, dass ich zum Hörer gegriffen habe, mir sind die Tränen runtergeronnen, ich habe meinen Freund angerufen und habe gesagt, ich habe Krebs, ich werde sterben. Und dann habe ich das Telefon weitergereicht. Und dann haben sich die beiden mal lang unterhalten. Und ich habe einfach einmal nur, für mich war jetzt klar, ich habe Krebs, ich werde sterben. Das war so der erste Moment. Aber ich muss sagen, diese Ärztin dort hat mich da sehr gut aufgefangen. Die ist lange bei mir gesessen. Die hat mich gestreichelt wie ein kleines Kind. Ja. Und ja, die ganze Belegschaft dort auch, die waren eigentlich dann in der Sekunde für mich da. Und ich habe mich dann schon die Tage davor wichtig war, dass ich mich sehr rasch von dieser Operation, von dieser sehr schweren erhole. Und das ist mir binnen Rekordtempo in Wahrheit gelungen, vermutlich auch aufgrund meines Alters. Das steckt jemand, der viel älter ist, natürlich nicht so leicht weg. Aber das ist mir gelungen und es wurden dann sehr viele Hebel in Bewegung gesetzt, dass ich dann in ein passendes und entsprechendes Krankenhaus, das da durchaus eine Onkologie hat, die darauf spezialisiert ist, überstellt werden konnte. Und da wurden mir eigentlich von diesem Krankenhaus her alle Türen und Tore geöffnet und wirklich alles an Aufklärung geboten, wie ich es haben wollte. Und also da wurde ich wirklich, wirklich gut betreut. Und ich werde einen Satz von diesem Chirurgen nie vergessen, der dann wirklich zu meinem Bett gekommen ist und wie gesagt nicht der Gesprächigste war, aber mir da mein Knie getätschelt hat und gesagt hat, Sie sind eine starke Frau und wir haben jede Menge Waffen und aus diesen bauen wir jetzt eine Phalanx. Und das hat sich so in mir eingebrannt, dieser Satz an diesem Nachmittag, es war ein Dienstag. Und in dem Moment habe ich wieder Kraft gespürt und gesagt, ja, genau, so machen wir das. Und egal was kommt, so machen wir das. Und es gab da kein Warum, wieso, weshalb. Das habe ich nie getan. Ich habe nie gehadert. Ich habe in dem Moment gesagt, ja, das Ding ist draußen. Ich habe es das Scheißteil genannt. Das ist draußen. Und jetzt geht's weiter.
Super, schön. Also auch gute Ärzte gehabt, glaube ich, ganz wichtig,
Doch,
glaube ich.
doch, doch.
Ja,
Ja,
spielt eine
das war
große
auf jeden
Rolle.
Fall da. Absolut. Ich bin dann auch in dem nächsten Krankenhaus, wo ich war, eben aufgeklärt worden über die Chemotherapie. Da hat sich die Chirurgin viel Zeit genommen, die Onkologin viel Zeit genommen. Und das war auch während der Chemo. Das ist eine relativ kleine onkologische Station bei den barmherzigen Schwestern und die sich wirklich sehr viel Zeit genommen haben. Ich konnte immer anrufen, wenn ich irgendwie dann Fieber bekommen habe und gesagt habe, puh, was soll ich jetzt machen und kann ich das nehmen? Ich wurde immer mit dem Namen begrüßt im Telefon. Ich wurde zurückgerufen. Also da war ich keine Nummer. Da war ich immer die Andrea Heidrich. Und die ist jetzt Patientin bei uns und Moment, wir melden uns gleich oder überhaupt und rufen Sie jederzeit an und wenn Sie was brauchen und das ist auch jetzt noch so, ja, also es ist wirklich, wirklich, da kann ich absolut in dem Fall nicht meckern. Bei dem
So
ersten
schön.
Krankenhaus war es ein wenig anders, inklusive einer Fehldiagnose, aber ab dann, und da sage ich auch, ja, offensichtlich, das hat so sein müssen, damit ich dann zu den richtigen und für mich passenden Ärzten komme.
Ja, kann ich nachvollziehen, absolut. Du sag mal, und was heißt, das ist jetzt noch so? Musst du zu regelmäßigen Nachuntersuchungen oder was heißt das?
Ja, also bei mir ist es so, dass ich letztes Jahr, weil wie gesagt, Die Geschichte hat angefangen im Juli 2018. Dann war ich mit der Chemo im Jänner 2019 fertig, und habe kurz darauf, weil ich noch nie in meinem Leben eine Darmspiegelung hatte, eine Koloskopie, die musste ich dann machen, die wurde dann gemacht und auch eine Computertomographie. Da war eben alles gut. Und dann war es so, dass ich das nächste Mal ein halbes Jahr später, das war jetzt im September, musste ich eben, also Blutbild, wieder Computertomographie und wieder Koloskopie. Und aufgrund der natürlich nicht so vernachlässigenden Strahlenbelastung gerade bei einer Computertomographie, macht man das jetzt nicht mehr halbjährlich, sondern da werden die Abstände dann größer. Ich habe aber jetzt erst dann nächste Woche wieder ein Blutbild zu machen. Ja, und vermutlich wird dann jährlich, beziehungsweise dann, wenn da wieder nichts ist, dann 2 Jahre darauf wieder Darmspiegelung und Computertomographie gemacht. Aber das und dazwischen eben immer die Blutbefunde, die macht man leichter, die sind natürlich weniger belastend für den Körper, wo einfach die Werte von der Leber, Niere und natürlich die Tumormarker sozusagen abgeklärt werden.
Ja, kenne ich.
Die
Klar.
klassischen Geschichten natürlich,
Ja.
ja.
Also die solche Nachuntersuchungen hast du, aber du giltst als geheilt, oder? Kann man schon sagen.
Ja, also wie gesagt, die Chemotherapie war ja adjuvant, also vorsorglich, weil mein Tumor nicht gestreut hat. Das war mein Glück, weil beim Darmkrebs ist es so, also es war Dickdarm, der Dickdarm betroffen. Und da ist es sehr, sehr oft so, dass eben gleich einmal Leber oder Niere metastasiert sind. Das war aber bei mir nicht der Fall. Das ist mein großes Glück. Er hat über diese Darmwand nicht drüber gestreut. Und wegen dieser vier Lymphe habe ich diese Chemotherapie eben vorsorglich, also adjuvant, bekommen. Und das schaut jetzt im Moment gut aus. Aber bei uns ist es natürlich so, 5 Jahre sagt man, ich glaube, das ist in jedem Land, ich weiß es jetzt nicht, aber 5 Jahre, glaube ich, ist es so, wenn du 5 Jahre keinen Rückfall sozusagen hast, dann bist du wirklich geheilt, sagt man. Ja.
Das
Aber im
stimmt.
Moment ist jetzt mal nichts. Ja.
Ja, dann gehen wir auch davon aus, dass es so bleibt.
Genau, davon gehen wir aus. Das ist auch wieder das, was Sie sagen. Es ist zwar sehr ungewöhnlich, dass Darmkrebs in meinem Alter vorkommt. Es wurde dann auch diverse Gene bei mir untersucht. Da gibt es ein Institut für eben Genforschung. Ich weiß jetzt den genauen Namen nicht, auch bei einem Krankenhaus in Wien. Und das wurde auf diverse, also gibt es dieses Lynch-Syndrom, nennt sich das. Das sind eben Vererbungen, die damit reinspielen können. Und wenn man das hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man einen Krebs nach den anderen so quasi bekommt. Ja. Ich bin da jetzt kein medizinischer Experte, aber so in die Richtung habe ich das im Kopf. Aber diesbezüglich ist bei mir nichts. Also ich bin nicht irgendwie erblich vorbelastet. Es ist einfach ein Zufall gewesen. Und wie es so schön heißt, Zufälle gibt es nicht. Es fällt einem nur zu, was fällig ist. Denke ich mir, wird wohl seinen Grund gehabt haben. Ja. Und es ist jetzt einfach mal so. Es war so, es ist so und jetzt wird es hoffentlich nicht mehr kommen.
Ja. Hoffentlich, auf jeden Fall. Aber mit der Einstellung immer schön positiv denken. Nee, positiv denken,
Ja.
das ist der falsche Weg, aber mit diesen
Nein, immer,
Techniken
immer nach
halt
vorne
dafür
schauen. Und
annehmen.
natürlich, genau, und ich meine, natürlich sind auch bei mir die Tage oder vor den Untersuchungen, ich meine, jeder, der mit diesen Krankheiten konfrontiert ist oder sie hat oder zu tun hat, wird verstehen, was das heißt, auf diesen Tag hinfiebern und wenn dann die Testergebnisse da sind, ja, natürlich stellt man sich die Frage, was ist wenn, ja, aber es ist immer eine Frage und das habe ich in meiner Ausbildung gelernt und das ist auch das, was ich den anderen weitergeben möchte, der Umgang damit, die eigene Haltung damit, die Einstellung damit und damit kann man einfach sehr, sehr viel bewirken. Es ist ein Unterschied, ob man es einfach annimmt und sagt, das ist ein Teil von mir, der gehört dazu und auch die Angst gehört dazu. Aber Wege finden, damit umzugehen, das hilft einfach. Und wenn die Psyche gesund ist, hilft das schon auch dem Körper, eine Zeit lang gesund zu bleiben. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht alle Schnupfen bekommen können und sonst was, ja, um das geht es gar nicht. Aber für unsere psychische Gesundheit zu sorgen, ist schon sehr wichtig und gerade bei schweren Krankheiten umso mehr.
Auf jeden Fall. Hast du einen Psychoonkologen auch in Anspruch genommen oder hast du einfach nur mit Coaches, was heißt nur, aber auch mit Coaches gearbeitet?
Ich habe keinen in dem Fall in Anspruch genommen, weil ich war da auch noch teilweise in der Ausbildung. Ich war sowieso sehr viel in Selbstreflexion und Selbsterfahrung und bin dadurch regelmäßig bei einer Lebens- und Sozialberaterin gewesen. Ich war auf der Reha, während der Reha hatte ich ein paar Psychologentermine sozusagen. Die habe ich aber dann gar nicht mehr für meine Erkrankung genutzt eigentlich. Die habe ich dann für andere Themen genutzt, die ja dann auch mit einhergehen. Es war dann so eher die Frage, puh, wieder zurückgehen. Also ich habe immer während der Chemo auch gearbeitet, weil mir das mein Arbeitgeber sehr ermöglicht hat, dass ich da auch sehr viel von zu Hause machen konnte und tun und lassen konnte, wie ich wollte. Und wie es mein aktueller Gesundheits- und Gemütszustand zugelassen haben. Und da habe ich mich eher sehr viel damit beschäftigt, oh Gott, jetzt quasi wieder zurück, weil es war so dieser Tenor, naja, jetzt bist du ja dann auf Reha und danach ist alles wieder super. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, gar nichts ist super. Mir geht es eigentlich viel schlechter als während der Chemotherapie, ja? Weil ich mir dann in Wahrheit selbst viel mehr Druck gemacht habe und Anspruch an Perfektionismus an den eigenen gehabt habe und dafür habe ich dann eigentlich eher den Psychologen in Anspruch genommen, ja, um mir da wieder selbst ein bisschen rauszuhelfen, weil ich einfach auch gemerkt habe, es sind so viele Themen rundherum. Oft, also für mich war es so, dass die Erkrankung an sich oder die Chemo an sich, damit konnte ich schon irgendwie umgehen, aber es waren dann oft Themen rundherum, die dann damit einhergegangen sind oder durch Nebenwirkungen oder wenn ich gedacht habe, jetzt ist alles gut, jetzt ist es vorbei und danach ist es eigentlich erst richtig ausgebrochen. Ja, mein Gleichgewichtssinn, der auf einmal weg war, wo die Chemo gerade vorbei war und ich mir dachte, es ist vorbei, ich bin wieder ich. Und auf einmal war ich überhaupt nicht mehr ich. Ja. Also bei mir kam das erst so im Nachhinein. Ja.
Okay. Ja, ich bin jetzt auch gerade ein bisschen erschrocken, weil du gesagt hast, du hast während der Chemo gearbeitet. Also du bist eigentlich auch, was du auch Marketing und Leitung oder was ich daraus
Ja.
gehört habe, im Radio, also sehr karriereorientiert auf jeden Fall und zielstrebig, höre ich daraus.
Ja,
Und
durchaus.
du konntest es auch nicht so loslassen. Du brauchtest es auch ein bisschen zur Ablenkung dann während der Chemo oder zur
Ja, das
Bestätigung,
hat schon
ich
gut
schaffe das.
getan, weil ich einfach, ja, ich hatte halt wirklich die Möglichkeit, sozusagen Homeoffice zu arbeiten mit Laptop und Telefon. Und es waren die ersten Tage, gerade in den ersten Zyklen, waren eher immer schlecht und ich habe sehr viel Schlaf auch gebraucht, ja. Aber wenn ich dann wieder mal munter war, habe ich mir gedacht, ja, ich konnte in dieser Zeit, ich bin eine Leseratte und ich konnte nicht lesen. Lesen war für mich unmöglich, ich konnte fernschauen, ja. Und es war aber einfach irgendwie schön, da irgendwie auch diesen Kontakt zu halten und etwas zu tun, ja. Und da nicht nur in meiner Wohnungs-, Wohnzimmer-, Couch-, Fernsehwelt zu versinken, ja.
Ja, sicher.
Und das ist schon immer länger geworden. Also ich habe je mehr die Zyklen immer weitergegangen sind, wurden die Phasen der Ruhe immer länger. Am Anfang waren es vielleicht die ersten 3 Tage, dann waren es 5 Tage, dann habe ich 10 Tage gebraucht. Ja. Und dann war es irgendwann fast so, dass fast die ersten 2 Wochen mir es nicht gut ging. Ja. Aber es war dann oft so, dass ich in meiner Woche 2 oft dann für 3 Stunden in die Firma gefahren bin und dann wieder zu Hause. Dann habe ich mich hingelegt, habe 2 Stunden geschlafen, dann habe ich einfach noch von zu Hause weitergearbeitet. Ja. Und dadurch, dass das so möglich war, war das schon wichtig. Ich habe zwar dann im Nachhinein gesehen, wirklich im letzten Zyklus der Chemo, da habe ich mir dann gedacht, ich habe es vermutlich beim 7. und 8. übertrieben. Da sage ich jetzt im Nachhinein, hätte ich es nicht mehr so tun sollen. Also ich sage mal, die ersten 6 Zyklen waren okay und wichtig, aber beim 7. und 8. habe ich es dann doch übertrieben. Da hätte ich mich, glaube ich, vielleicht nicht komplett, aber doch noch um ein Vielfaches rausnehmen müssen. Weil da habe ich dann schon irgendwann im Jänner die Rechnung präsentiert bekommen und mir gedacht, puh, wenn ich jetzt weitermache, dann schlitter ich in den Burnout. Und dann habe ich mir, und das war dann auch so dieses eigene, mir zu denken, so dieses ein bisschen so dieses Versagen vor mir selbst, ja, so, also, da liegst du ja eh 2 Wochen nur auf der Couch rum und wovon willst denn du einen Burnout haben? So quasi. Ja. Aber das habe ich dann auch gut mit meiner Beraterin ein bisschen aufgearbeitet, im Sinne von, was darf ich mir selbst zugestehen und was darf auch sein, ja. Und man muss
Klingt
dann immer sehr,
sehr
aufpassen, weil ich habe eine Sozialarbeiterin einmal kennengelernt während der Reha, wo ich mir gedacht habe, puh, hier ist ein bisschen fehl am Platz, weil die mir dann so salopp in einem Gespräch erklärt hat, ach so, sie haben gearbeitet, nur da ging es ihnen aber eh ganz gut während der Chemo, oder? Da haben sie gut vertragen. Und ich mir dann gedacht habe, na, das eine heißt nicht unbedingt das andere, ja. Und
jetzt nicht hinterfragt.
Da muss ich schon sagen, auf solche Aussagen, da bin ich ein bisschen empfindlicher geworden, weil da denke ich mir, nur weil ich gearbeitet habe und das aber ein Teil war und auch wichtig war, heißt das noch lange nicht, dass ich die Chemotherapie gut vertragen habe.
Nee, natürlich.
Ja.
Das hat auch viel mit Empathie zu tun. Der eine hat es, der andere hat es nicht. Und ich glaube, das kannst du in deiner Ausbildung nicht lernen.
Nein,
das
genau.
Das ist einfach so. Dein Coaching oder was du da auch nebenbei so machst, weil du da aus deiner Erfahrung halt auch den Menschen weiterhelfen möchtest, machst du mit dem Pferd? Habe ich das richtig irgendwie gelesen? Oder irgendwie hast du
ja, auch. Also es ist die Möglichkeit, eben ganz, ganz klassisch sozusagen als Klient einfach bei mir zu sein in einer Beratung, ja, zu unterschiedlichen Themen, das muss jetzt nicht nur den Bereich einer Krebserkrankung betreffen, ja, das ist jetzt genauso wie Beziehungsthemen, Paarthemen, Jobcoaching oder ähnliches, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, das sozusagen mit Pferden zu tun, ja, im Einzelsetting genauso wie auch als Gruppe oder auch als beispielsweise Teambuilding Event oder Workshop für Firmen. Ich habe einfach sehr, sehr viel, also ich habe ein eigenes Pferd, ich habe sehr viel Pferdeerfahrung über Natural Horsemanship, was sich sehr viel mit Bodenarbeit, Menschentraining, Pferdetraining, der Beziehung zwischen Pferden und Menschen auseinandersetzt und beschäftigt. Und ich habe da einfach über die Jahre und durch meine eigenen Trainings bei Trainern einfach gelernt, dass da so viele Dinge, die ich als Pferdemensch in meiner Beziehung zu meinem Pferd möchte, aber auch umlegbar sind einfach auf den Alltag zwischen Menschen. Und ich habe einfach lernen dürfen, dass das Pferde wirklich sehr, sehr, sehr feinfühlige Tiere sind, die man bezeichnet sie oft als den Spiegel der Seele, Spiegel von Menschen. Und das stimmt einfach wirklich. Ja. Und ja, da gibt es ganz viele Parallelen und wo man Pferde wirklich gut einsetzen kann. Und das hat oft den Vorteil, dass wir Menschen fühlen uns oft sehr bewertet von unserem Gegenüber, sind dann sehr skeptisch, fassen das als Kritik auf. Und in der Arbeit mit Tieren ist das oft anders. Ja? Wenn ein Tier vielleicht nicht so reagiert, da können wir ganz anders damit umgehen, weil wir uns weniger bewertet fühlen. Und Pferde in dem Fall bewerten auch nicht. Die nehmen einfach nur dieses Hier und Jetzt, was gerade passiert. Und interessiert nicht die Vorgeschichte, nicht die Zukunft, sondern nur der Moment. Ja? Und dadurch eignen sie sich halt als wunderbare Partner, eben auch im Coaching-Bereich. Ja.
Ja, das ist, glaube ich, bei allen Tieren so, würde ich mal sagen. Gell? Der Einzige, der wertet, ist der Mensch, muss man dazu
absolut,
auch sagen.
Absolut, ja, absolut.
Wir haben das größte Gehirn, die meisten Möglichkeiten, aber sind auch mit am eingeschränktesten auf eine gewisse Art und Weise.
Absolut, ja.
Du, sag mal, das machst du im Raum Wien, oder? Habe ich das richtig rausgehört?
Ja,
dass du aus Wien
ist
kommst?
Richtig. Genau, ich komme aus Wien.
Okay.
Und die Möglichkeit bietet sich eigentlich direkt in Wien in einem Stall. Man möchte es nicht glauben, der ist so... Also mitten in Wien wäre übertrieben, aber es ist noch das Ortsschild Wien ist noch da. Ja? Und auch ein Stückchen außerhalb von Wien, so 20 Minuten entfernt von Wien, gibt es auch die Möglichkeit. Ja, also wer diesbezüglich
ja,
Lust hat, ist jederzeit willkommen. Das ist eine spannende
Sache. Ich habe viele Zuhörer in Wien.
Ja, das ist eine spannende Sache. Also, und ich möchte nur dazu sagen, ich drücke jetzt niemandem das Pferd aufs Auge, der das nicht möchte. Ja? Also ich sage einfach nur, die Möglichkeit gibt es. Ja? Es gibt doch die klassischen Beratungen, wobei das ja so ein blöder Begriff ist, weil was ist klassisch und jeder Mensch ist anders und mit jedem verfährt man anders und geht anders um und es passt einfach nicht für jeden alles. Ja? Aber gerade auch mal mit Pferden das zu versuchen, Und oft ist es einfach nur dieses Genießen weg vom Alltag, weg von den Sorgen, ja. Und da tut sich schon ganz, ganz viel. Einfach mal draußen in der Natur, das tut dem Körper und der Seele schon sehr gut.
Absolut, mache ich jeden Tag.
Wichtig.
Das ist ja wichtig. Ich ja, gehört ja auch zum Ganzheitlichen und ich beschäftige mich auch sehr viel damit. Ist auch dann gleich die nächste Frage. Also erstmal nochmal zu deinem Coaching. Hören ja am meisten die Krebskranken und Betroffenen zu. Also deswegen finde ich das ein sehr interessanter Ansatz und wichtig. Kannst mir auch gerne die Shownotes bitte dazu schicken, wen es interessiert. Und dann, das wäre auch nochmal eine Frage gewesen, weil da sind wir jetzt ja automatisch drauf gekommen mit der Natur. Wir haben jetzt darüber gesprochen, was du seelisch machst. Hast du auch was geändert in deiner Ernährung oder hast du dich schon immer gesund ernährt? Hast du im Allgemeinverhalten was geändert durch die Erkrankung?
Ich habe eigentlich von der Ernährung her, nein, könnte ich gar nicht sagen, dass ich was verändert habe. In Wahrheit auch, nach der OP habe ich sehr stark abgenommen und habe das sehr lange nicht zugenommen. Und die Diätologin hat zu mir gesagt, bitte essen Sie, was Sie wollen. Ja, wenn Sie nicht jetzt 20 Tafeln Schokolade am Tag essen, dann, sondern keine Ahnung, in Maßen essen sie einfach, ja. Und ich habe da jetzt auch nichts geändert, weil ich behaupte auch, dass ich mich gut und gesund ernähre, ja. Also ich bin kein Vegetarier, ich esse Fleisch, aber ich esse es sehr wenig und sehr selten. Ich esse sehr viel Gemüse. Ich versuche wirklich ausgewogen zu essen und das habe ich davor aber auch schon getan. Ja. Und wenn ich Lust auf ein Eis habe, dann esse ich ein Eis. Und wenn ich mal
Klar.
wenn ich Lust habe auf ein Glas Wein und auch auf 3 Gläser Wein, dann ist es auch in Ordnung. Ja. Und das tue ich trotzdem nicht jeden Tag. Ja. Das Einzige, was ich schon geändert habe, ist, ich habe während der Reha mehr Lust am Sport bekommen. Ich hatte immer mit dem Pferd zu tun und bin geritten. Ja. Ich bin mal eine Zeit lang, ein Jahr lang gelaufen und habe dann aber mit meinen Knien Probleme bekommen. Da habe ich mir gedacht, das ist es mir dann nicht wert, meine Knie kaputt zu machen und habe eigentlich außer dem Reiten und dem Pferd sonst nichts gemacht. Und habe auf der Reha mit Geräten angefangen, Sport zu machen. Und ich habe meinen Lebtag keinen Fuß in ein Fitnessstudio gesetzt. Ja. Und habe mich eine Woche nach der Reha in einem Fitnessstudio angemeldet und gehe dort tatsächlich 3-mal die Woche hin für eine Stunde. Ja. Ich schaffe es nicht immer, vielleicht sind es manchmal auch nur 2-mal, aber es waren in der ersten Zeit sogar 4-mal. Und ich mache dort ganz viel Krafttraining, Gerätetraining, ja. Und habe deshalb jetzt weder abgenommen noch sonst was. Aber eine Freundin hat letztens gemeint, doch, man sieht, du schaust ein bisschen trainierter aus, ja, als wie früher. Ich bin per se ein schlanker Mensch und war ich immer schon, ja, also so gesehen gute Gene. Aber habe einfach gefunden, das macht mir jetzt irgendwie Spaß und es tut mir gut und dabei möchte ich einfach bleiben. Ja. Und ja, tatsächlich bin ich in einem Fitnessstudio, man glaubt es nicht. Ja. Ich habe auch gemerkt, man ist sehr schnell, wenn es einem wieder gut geht, in seiner üblichen Routine drinnen. Und das versuche ich jetzt immer wieder, auch wenn private Themen aufkommen oder Beziehungsthemen einfach aufkommen, trotzdem immer wieder mal einfließen zu lassen, mir zu denken, du, es hätte auch vorbei sein können. Jetzt ganz ehrlich, ja, und es ist aber nicht vorbei und jetzt mach was draus, ja, und ich bin ein sehr sicherheitsabhängiger Mensch, ich brauche immer so Sicherheitsnetze und für mich ist auch finanzieller Rückhalt wichtig und da habe ich erst vor kurzem bei einer Selbsterfahrung für mich einfach mal wirklich wieder versucht, das zu spüren, im Sinne von, mach dich davon nicht so abhängig, du bist gut und du bist richtig und wichtig. Und du schaffst es auch, wenn es einmal der Weg links abbiegt, ja. Und da einfach mehr zu leben und mehr sich auch mal was zu gönnen, ja. Und nicht an allem zu verbohrt festzuhalten, das versuche ich mir immer wieder zu sagen. Es ist aber ehrlich gesagt im Alltag oft leichter, als was man glaubt, ja. Weil man ist nun einmal in seinen Themen irgendwie drinnen und man möchte ihn da im Job gut schaffen, als Mama gut schaffen, ja. Und man kann nicht immer nur sagen, ach, mir ist alles egal, was kostet die Welt, ja. Ich gehe jetzt auf Weltreise oder was auch immer, das geht nicht, ja. Aber man ist halt schon selber derjenige, der seine eigenen Grenzen sieht und im Blick hat und ja, mal da aus diesem, in dem Fall ist es bei mir die Komfortzone Sicherheit, aus der vielleicht mal rauszugehen und zu sagen, egal, ich mache das jetzt einfach, ja, das tut mir gut und keine Ahnung, das können so viele Lebensbereiche sein. Ja, für den einen ist es
Ja.
das eine Paar Schuhe mehr, was er sich jetzt kauft, weil er sich denkt, ich habe jetzt einfach Lust auf diese blöden Schuhe. Ja. Und das andere Mal ist es eine Reise oder ist es ein Treffen mit jemandem. Oder dieses Bewusstleben ist so ein viel gesprochenes und geflügeltes Wort. Aber es ist echt gar nicht so einfach, es umzusetzen. Aber ich versuche es immer wieder zwischendurch,
Ja.
ja.
Ja. Aber wenn es weiter so mit dem Coronavirus geht, dann werden wir dazu, glaube ich, alle mehr gezwungen, ganz ehrlich.
Ja,
Habe ich so das
ich
Gefühl.
denke mir, Krise ist einerseits Gefahr und ist allerdings auch Chance. Ja? Und ich halte jetzt nichts von übertriebener Panikmache, aber durchaus Vorsichtsmaßnahmen sind schon wichtig und in Ordnung. Ja? Und ja, da ein bisschen aufpassen, aber eben auch ein bisschen leben und genießen. Ja? Und diesen Spagat zu schaffen und bisschen bewusster einfach zu sein. Ich glaube, es ist dieses Bewusste, der bewusste Umgang mit dem Leben und auch damit, was macht mich glücklich und was macht mich zufrieden. Ja? Darauf schauen wir oft viel zu wenig und darum geht es aber im Endeffekt. Ich denke mir, was ist unser Leben fürs Universum? Ein Wimpernschlag, 5 Minuten. Und wie sagt eine Freundin von mir immer, in diesen 5 Minuten will ich glücklich sein.
5 Sekunden eigentlich, ein Wimpernschlag,
Ja,
eine
sind
Sekunde.
Sekunden, ja, für Sekunden, Minuten. Ja, es ist nicht viel. Aber da gefangen bleiben im Leben, nur weil es bequem oder leicht ist. Ja? Und letztens hat jemand zu mir gesagt, gell, stell dir vor, es würde noch besser werden. Das wäre aber schon arg, oder? Und ich habe mir dann gedacht, ja, stimmt. Was ist, wenn es noch besser wird? Ja? Also trauen wir uns doch alle ein bisschen mehr, mal diesen 11. Schritt zu gehen und nicht immer nach dem 10. stehen zu bleiben. Das würde ich mir auch von vielen in meiner Umgebung wünschen, diesen Mut, dass sie den haben.
Ja, wem sagst du das? Aber jeder findet seinen Weg und muss seinen Weg finden. Ja, die
Absolut,
einen
ja.
gehen den. Und aber schauen wir mal, was passiert.
Ja.
Ich bin da ganz gespannt, wenn man sich viel damit beschäftigt. In spiritueller Hinsicht, dann hat man ja so eine Vorahnung. Es gibt ja so ein paar Leute, also nicht
Absolut.
jetzt Hokus Pokus.
Nein,
Also es geht ja nicht um
nein.
Voodoo, das, also wie du selber sagst,
Gar
sondern um ganz
nicht.
andere Dinge. Und
Aber
ja, ich
zulassen, das einfach um dieses Zulassen, ja, und das
ja.
hat auch viel mit Wertschätzung zu tun, ja, einfach
Ja,
Wertschätzung anderen gegenüber, ja,
absolut.
es ist jedem sein Leben und ich kann darüber eine Meinung vielleicht haben, das ist ein Riesenunterschied, ja, ob ich einfach diese Meinung vielleicht äußere, weil ich ge gefragt werde oder einfach sage, kann ich mir für mich nicht vorstellen, aber ob ich dabei trotzdem respektvoll und wertschätzend bin. Ja? Und das darf jeder für sich entscheiden. Ja? Und ich lebe nun mal mein Leben und nicht das Leben eines anderen. Ja? Und wenn wir dieses
Natürlich.
Bewusstsein hinkriegen, dann sind wir alle miteinander schon ein bisschen einen Schritt weiter wieder.
Absolut kann ich nachvollziehen, weil wenn man sich damit beschäftigt, mit dieser ganzen Sache, dann kommt man schnell auf Wertschätzung und merkt auch, wie das im normalen Leben nicht funktioniert und auch bei einem selber vielleicht gar nicht so funktioniert hat. Mir ist in den letzten 2 Jahren so viel klar geworden durch diese Arbeit, auch innere Arbeit. Das ist einem aber auch immer mehr erschreckt, wie der Großteil funktioniert, aber es gibt auch einen Großteil, der ja auch umschwenkt. Das darf man nicht vergessen.
Das stimmt, ja.
Manche reden ja von der Transformationszeit. Ich bin mal gespannt. Du,
Ja.
sag mal, du hast auch ein Kind, höre ich raus, weil das ist ja auch nochmal ein ganz, oder habe ich rausgehört, ist
Ja.
ja nochmal ein ganz spezielles Thema. Ich bin auch selber Mutter, also wenn man krebserkrankt ist und ein Kind, möchtest du dazu noch kurz was sagen?
Ja, also mein Sohn ist jetzt 7. Das heißt, als ich erkrankt bin, war er kurz vor seinem 6. Geburtstag. Und er war zu dem Zeitpunkt gerade mit seinem Papa auf Urlaub. Er war da nicht da bei mir. Und als ich die Diagnose bekommen habe, wirklich, dass es eben Krebs ist, habe ich in der ersten Sekunde gesagt, ich will ihn überhaupt nicht sehen, es geht gar nicht. Ja. Und eine halbe Stunde später habe ich mich umentschieden. Ich will ihn unbedingt sehen. Und das Erste, was ich ihm dann eigentlich gesagt habe, ist, du, die Mami ist krank und sie wird wahrscheinlich ihre Haare verlieren und sie wird anders aussehen. Ich habe sie aber nie verloren, weil man sie bei dieser Chemotherapie nicht verliert. Also ich habe nie anders ausgesehen und wir haben es dann, ich bin von meinem Ex-Mann eben, also wir sind geschieden, durchaus,
Habe ich rausgehört.
durchaus, durchaus, glück, durchaus glücklich geschieden, ja. Und es war dann
Auch
immer,
schön.
immer so, dass in den ersten 2, 3 Tagen, ich habe immer montags die Infusion im Spital bekommen und bin dann eben nach Hause, war er da nicht bei mir, also die ganz schlimmen Tage und wie mein Freund dann während einer Chemo mal dann gesagt hat, gell, jetzt beginnt der Verfall. Das war immer so nach in Stunde 3, wo man mir das wirklich eben körperlich angesehen hat, ja, wie die zu wirken begonnen hat. Da war mein Sohn nicht bei mir, ja. Aber natürlich hat er mitbekommen, dass ich einfach körperlich geschwächt bin, dass ich mir gewisse, also meine Reitstiefel zum Beispiel, ja, konnte ich mir ich habe sie mir angezogen, aber unter Aufbietung aller Kräfte, weil meine Finger diese Kraft auf einmal nicht hatten, einen Stiefel hochzuziehen. Ja. Und es war dann oft so, dass er seine Oma, meine Mutter oft dann wahrlich schon beschimpft hat, indem er gesagt hat, jetzt hilf der Mama, die Mama kann das nicht. Ja. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, auch mit Hilfe meiner ganzen Ausbildungen, dann mir dann hergenommen haben und gesagt hat, du mein Lieber, es ist total lieb, dass du dich um mich kümmerst oder dich kümmern möchtest, aber es ist nicht deine Aufgabe. Du bist das Kind und ich bin der Erwachsene. Mir geht es momentan nicht so gut, aber ich suche mir Hilfe bei den Erwachsenen. Du übernimmst diesen Job bitte nicht. Wenn ich dich mal bitte, mir ein Glas Wasser zu holen, dann ist das eine Sache, aber mehr tust du nicht. Und da ich habe sehr viel geredet, ich habe ihn da sehr viel hergenommen zu mir und er hat dann noch irgendwann mal gesagt, Mama, ich mag den Krebs nicht. Und können wir ihn jetzt anschreien? Und dann haben wir ihn quasi angeschrien, dass er weggeht. Ja. Und ich habe da immer wieder sehr viel, ja, versucht, ihn einfach zu reden und ganz offen zu sprechen mit ihm und auch über mitunter Ängste, aber eben ihn so gut es geht, von einer Verantwortung zu befreien und ihm diese Last zu nehmen. Ich habe schon gemerkt, natürlich, es ist insofern nicht an ihm spurlos vorübergegangen, weil als ich dann letztes Jahr den Lungeninfarkt hatte und quasi wieder, auch wenn es nur 2 Tage waren, wieder im Spital war, ich bin dann nach Hause gekommen, es ist mir ganz rasch total gut gegangen. Ja. Aber auf einmal, werde ich nie vergessen, ich saß im Wohnzimmer, er ist durch die Tür gekommen, Tränen überströmt, sage ich, Schatzi, was ist passiert? Und er sagt, es ist mir die Zahnpasta hinuntergefallen und es ist im Bad die Zahnpasta überall. Und da habe ich gemerkt, das ist jetzt sein Ausdruck seiner Angst um mich in Wahrheit. Ja. Und ich habe ihn mir dann einfach hergenommen und habe gesagt, es ist voll okay, es ist nur die Zahnpasta. Und dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, hey, Mami wird wieder gesund, es ist wieder alles gut. Ja. Und er ist da einfach sehr sorgsam und ich glaube, das Wichtigste ist, man braucht Kindern da nichts schönreden, man braucht nichts beschönigen, man darf sie dann nicht, man soll sie informieren, man soll ihnen auch sagen, hey, es ist jetzt gerade eine schwere Zeit, es ist jetzt gerade echt nicht gut oder ich kann da nicht oder ich habe da keine Zeit, aber ich versuche mein Bestes. Sie anlügen macht keinen Sinn, sie spüren es, sie wissen es, ja. Aber sie nicht in eine Verantwortungsrolle hineinzuziehen, dass sie glauben, sie müssen den Erwachsenen schützen. Ja, weil das ist ein Rucksack, den dürfen Sie dann 20 Jahre später in ganz vielen Sitzungen bearbeiten, sage ich jetzt mal. Ja. Und da habe ich schon versucht, sehr viel da für ihn zu leisten. Ja. Aber natürlich für mich umgekehrt ist es eine große Unterstützung trotz allem gewesen, weil er mir einfach dann immer wieder ja, ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Ja.
Ja,
Und
sicher.
das können Kinder auch eine große Unterstützung sein, aber man muss aufpassen, dass man sich als Erwachsener nicht zu sehr an ihnen anlehnt, ja, weil das ist etwas, was sie nicht tragen können und auch nicht tragen sollen und dürfen. Ja.
Die schleppen das mit sich rum. Gibt es bei euch eine Organisation, oder ist es angeboten worden? Psychologische Betreuung für Angehörige und
Ich
Kinder?
hätte
Gibt es sowas
durchaus
bei
auch
euch?
über, also zumindest gibt es sicher genug, ich hätte es auch über das Krankenhaus bis Psychologen in Anspruch nehmen können, aber ich hatte einfach das Gefühl, ja, ich bin gut versorgt, ich war regelmäßig wohl in Betreuung und Ich habe mir schon vorgenommen, da ganz genau bei meinem Sohn hinzuschauen und hatte einfach das Gefühl, und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass ich richtig gelegen habe, dass wir es gut hinbekommen haben und wir es gut weggetragen haben. Ja.
Ja, das ist die Hauptsache. Ich glaube, das kann man als Mutter oder Betroffener mit am besten entscheidend sehen. Was kommt
Ja,
dabei
und
raus?
da muss man schon auch mal in der Lage sein, sich selber mal einen Schritt auf die Seite zu stellen und versuchen, objektiv hinzuschauen. Ja. Und dann eben, es braucht vielleicht doch Mut zu sagen, ja, an dieser Stelle braucht mein Kind Betreuung. Ja. Also das kann schon mal sein. Und wie gesagt, das ist einfach auch bei jedem anders. Ja. Da kommt es einfach auch auf die Kraft des Kindes an. Ja. Was geht und was geht nicht. Ja. Aber das ist dann die Verantwortung von Eltern, da einfach hinzuschauen. Ja.
Ja, schön. Also Wahnsinn. Viele tolle Impulse hast du wieder gegeben. Jetzt habe ich noch eine Frage. Was wünschst du dir eigentlich für die Zukunft auch in Bezug zum Thema Krebs?
Ich wünsche mir darum, dass es, ja, mal abgesehen davon von der medizinischen Seite, dass geforscht wird, dass es viele Möglichkeiten einfach gibt, es noch besser, noch schneller zu heilen, ja, natürlich. Aber viel auch in dem Bereich, es nicht als Tabuthema zu sehen, ja. Ich bin halt jemand, ich bin da in sehr vielen Dingen sehr offen, weil ich einfach gelernt habe, dass mich Offenheit letztlich weiterbringt, ja. Und ich wünsche mir von vielen Leuten, dass sie sich trauen zu reden und dass sie Fragen stellen, ja. Sei es jetzt, ob das Freunde oder Angehörige sind. Nichts ist schlimmer, als einfach in Schweigen zu verfallen. Und das versuche ich auch in meinen, also ich habe auch einige Workshops auch zu diesem Thema Krebs, die ich einfach anbiete, ja. Oder auch nach Bedarf für Angehörige. Und wir werden noch ein paar Kapitel in meinem Buch drinnen sein zu diesem Thema, ja. Einfach aus der Sicht einer Betroffenen, dass ich sage, einfach redet drüber, ja. Traut euch darüber zu reden. Es ist kein Tabuthema. Jeder sagt, puh, ich bleibe heute zu Hause, ich habe Schnupfen, ich habe Grippe. Aber puh, bei Krebs ist es oft so, puh, was ist es? Da redet man nicht drüber, ja. Einfach drüber sprechen und ein bisschen einen offenen Umgang haben und ja, insofern versuchen auch Verständnis dann aufzubringen für Leute, die es haben, dass sie sich verändern. Ja, und das ist einfach, man ist nicht mehr derselbe Mensch, das geht gar nicht. Ja,
Absolut,
ich habe die
absolut.
Hölle in mir drinnen, ich hatte sie in mir drinnen und ich habe es quasi gespürt und ich habe da hinuntergeschaut und ich habe sie angeschaut. Wie soll mich das nicht verändern? Ja, und dieses unbedingt wollen, dieses Aufrechterhalten einer Welt, das sind immer nur die anderen, die das wollen, dass nachher alles so ist wie früher. Und ich denke mal, es muss nicht alles so sein wie früher, weil vielleicht ist es sogar anders besser. Ja, probieren wir es doch einfach mal aus. Ja.
Ja, schöne Worte. Also toll. Ja, kann ich nur unterschreiben. Ich bin hier mal. Man versteht sich halt unter Krebskranken. Man weiß, worum es
Ja.
geht. Du, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es war echt ein tolles Gespräch und toll, wie offen du gesprochen hast, wie alle meiner Gäste. Das finde ich immer sehr bewundernswert, aber ich bin ja
Ja.
genauso und ich denke auch, dass jeder für sich ein Stück da mitnehmen kann. Also gerade, es war jetzt auch interessant, weil du jetzt mit deinem Darmkrebs ist ja auch nochmal was ganz anderes. Schick mir bitte deine ganzen Shownotes, auch die Infos zu deinem Buch, das bald veröffentlicht wird.
Wenn es soweit ist, denn ich möchte da gar nicht quasi die ungelegten Eier nicht verteilen, aber dann sehr gerne, weil ich glaube, es ist etwas, ja, wo ich anderen viel mitgeben kann und das ist das, was ich eigentlich sehr gerne möchte, auch künftig, ja.
Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Du, dann machen wir das so. Und ich danke dir nochmal ganz herzlich und bis hoffentlich bald oder irgendwie, irgendwann,
Ja,
irgendwo,
würde mich
oder?
freuen. Ich danke dir
Ja,
für deine Zeit.
danke.
Danke, dass wir das machen konnten. Vielen Dank.
Gerne. Alles
Ja,
Gute.
dir auch. Alles
Tschüss.
Gute. Ciao.
Danke. So, wieder ein sehr schönes Gespräch und ich hoffe, ihr konntet auch wieder was mitnehmen. Ich für meinen Teil schon. Das Gespräch entstand vor einer Woche. Die Situation hat sich ja rasant geändert, gerade mit dem Coronavirus und ändert sich von Tag zu Tag. Und ich muss auch sagen, wir als Krebskranke gehören auch zur Risikogruppe und sind auch sehr betroffen. Deswegen hoffe ich und wünsche ich uns allen, die Krebs haben oder gerade in der Therapie stecken, dass wir nicht nur die Krebserkrankung gut überstehen oder auch bekämpfen, sondern dass wir auch gerade in den Corona-Zeiten-Virus nicht betroffen werden. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Bis bald.